Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit verließ Jesus erfüllt vom Heiligen Geist die Jordan-Gegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher, und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Da führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm: In der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier herab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus: Die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Gelobt sei Jesus Christus. Brüder und Schwestern, wenn wir mal ganz konkret am Beginn auf unser Leben schauen, auf das, was das Alter hergibt, weiß ja nicht, ihr seid unterschiedlich alt, vom Kleinsten bis zum, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Und die Lebenszeit, wissen wir auch, ist irgendwo bemessen. Und wenn ein junger Mensch zum Beispiel stirbt, sagen wir, was, er war noch so jung und er hat das Leben nicht gelebt und es ist eine Tragik. Oder aber ein Mensch wird hochbetagt und 95 und dann sagen wir, wenn er dann ins Heim gehen geht, es ist gut so, er hat sein Leben gelebt. Aber was ist denn das Leben? Ich will jetzt keine Philosophie hier beginnen, aber mal ganz konkret, wenn wir heute auf zwei Menschen schauen oder wie auch immer, die mir gerade in den Sinn kommen, einmal der Johannes Böck, der letzte Woche seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, oder heute die Elfriede Lechner, die heute ihren 70. Geburtstag feiert, dann sind die beiden Menschen ja mitten unter uns. Und sie wären gar nicht da, hätten sie etwas, wovon wir heute hören oder worum es heute geht, nämlich die Hoffnung. Ich hoffe in meinem Leben, dass mein Leben in eine gute Richtung geht. Ich hoffe, dass ich einmal in das ewige Leben finden werde, in die Glückseligkeit. Im Übrigen sind wir deswegen alle da. Und wir stehen jetzt in diesem heiligen Jahr, 2025, alle 25 Jahre ist so ein heiliges Jahr, ein ordentliches heiliges Jahr. Denkt an 2000, da war das letzte, dann außergewöhnlich, das Jahr der Barmherzigkeit 2015 mit den heiligen Pforten. Und heute in diesem Jahr, heiliges Jahr, überschrieben mit Pilger der Hoffnung. Das ist die Headline dieses heiligen die Überschrift dieses heiligen Jahres, das Papst Franziskus ausgerufen hat am 8. Dezember und damit die heilige Pforte geöffnet hat. Und so gibt es heilige Stätten und wir dürfen hier auch in Maria Schutz eine heilige Stätte sein, wo es möglich ist, einen vollkommenen Ablass jeden Tag zu gewinnen. Ich werde dann an der vierten Fastenpredigt werde ich über den Ablass predigen. Und deswegen haben wir uns zum Anlass genommen, heute mit einer Reihe der Fastenpredigten zu beginnen, um über die Verkündigungsbulle von Papst Franziskus zum Heiligen Jahr, um euch die ein wenig zu erschließen. Und das Thema ist die Hoffnung. Sie heißt Spes non confundit, lateinisch, und ist genommen aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. Und wie bereits schon gesagt, damit möchte ich beginnen, wir alle sind in gewisser Weise Menschen der Hoffnung. Denn es ist uns mit unserem Leben, mit unserer Geburt, sozusagen, die Kirchenväter würden sagen, ein Logos Spermaticus in das Herz gelegt worden, übersetzt einen Keim der Hoffnung, einen Keim des Lebens. Und das ist der Keim sozusagen Gottes in unserem ganzen Dasein und der lebt in uns. Gott wohnt ja in uns. Die Kirchenväter würden auch sagen, er ist das Herz unseres Herzens, die Liebe unseres Herzens ist Gott. Und das lebt in uns. Deswegen strecken wir uns auf und deswegen haben wir diese Hoffnungsperspektive mal ganz von Grund auf in uns. Und wir haben den Wunsch, die Sehnsucht und erwarten auch das Gute. Das liegt in uns, rein mal von unserer Natur aus. Und wir haben den Wunsch nach dem Ewigen. Wir haben den Wunsch nach einem endgültigen Erfülltsein, nach einem Glücklichsein, auch wenn wir vielleicht nicht wissen, was das Morgen bringt. Auch wenn wir nicht wissen, was die nächste Stunde bringt. Ja? Das ist diese Ungewissheit. Und bei jedem von uns ist das ganz anders. Jeder hat seine eigene Geschichte mit dieser Hoffnung. Jeder. Ja? Und so möchte ich uns, sondern das, was Papst Franziskus einmal zunächst, ist es immer gut, eine Situationsanalyse zu machen, bevor wir uns dann der Hoffnung hingeben, sage ich einmal. Und das tut er auch in seiner Enzyklika. Und er sagt, diese Ungewissheit nach dem Morgen bringt ganz unterschiedliche Gefühle, weckt sie in uns, Emotionen. Ja? Einmal, also oft auch widersprüchlich. Einmal ist da die Zuversicht, da bin ich erfüllt. Heute darf ich mein 60er, oder letzte Woche habe ich mein 60er gefeiert, heute mein 70er. Ja, geschafft. Irgendwie ein froher Tag heute auch, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite ist auch wieder die Angst. Ein neues Lebensjahr, vielleicht auch die Ungewissheit vor der Zukunft, wie wird es weitergehen. Dann kennen wir die Situation der Gelassenheit. Wenn wir vielleicht uns gut fühlen, dann kann ich ja mal loslassen. Oder wenn ich auf dem Sessel liege, da kann ich ja mal loslassen. Aber dann spüren wir auch wieder, wenn es uns dann wieder nicht so gut ging, kommen dann wieder die Verzweiflung und die Resignation und die Hoffnungslosigkeit. Also die Gewissheit und dann wieder der Zweifel. Hat das jetzt wirklich so einen Sinn? Und wie viele Menschen, führt dann der Papst aus, leiden heute an Depressionen, an Nöten, an existenziellen, wirklich existenziellen Ängsten, an Süchten, an Krankheiten. Wir kennen das. Ja, und man hat manchmal auch so einen regelrechten Pessimismus in die Zukunft. Ja, und ich erlebe das nicht oft. Oder ich lebe das oft auch bei Christen. Alles schlecht und die Welt und was weiß denn ich und wo ist denn jetzt der liebe Gott? Und das spüren wir und das ist dann gepaart mit einer Zeit der Unbeständigkeit, der Unverlässlichkeit, des Relativismus, alles ist relativ, wo gibt es noch verbindliche Wahrheit, eine Perspektivlosigkeit, eine Verwirrung, nichts kann irgendwie erfüllen, froh und glücklich machen. Oder aber das andere, es ist gerade gut, wie es ist. Kann ja auch sein und dann wäre es ja gut. Also lasst uns noch mal ganz konkret auf unsere Situation blicken. Blickt auf eure Situation und lasst euch da mal mitnehmen. Wie sind gerade die Umstände in meiner Familie? Die Verwandten, die Geflechte, die Beziehungsebenen. Wie ist es am Arbeitsplatz? In meinem Freundeskreis? Und so weiter. Wie ist die Situation in Kirche und Gesellschaft? Was wühlt meine Seele gerade auf? Und es ist eine gute Gelegenheit, nicht nur heute, sondern auch in der Fastenzeit, das wissen wir, uns mal wirklich neu ein Update zu machen sozusagen, uns zu prüfen. Prüfung, aber eine ehrliche Prüfung. Nicht nur so, naja, jetzt schauen wir mal, werde schon 5 Minuten in der Fastenzeit irgendwie hinkriegen, um ein bisschen mein Leben zu reflektieren. Macht ernst. Das ist heilsam. Das ist erfüllend, mein Leben zu reflektieren. Ja? Und weil wir das oft irgendwie, da wollen wir nicht hingehen und dann suchen wir, und das kennen wir auch so in rein innerweltlichen Lösungen nach Befriedigungen und machen dann die Erfahrung, das hält irgendwie nicht. Und das ist immer wieder dasselbe. Da kaufe ich mal was Neues zum Anziehen, dann habe ich es an, oh, super, dann kann ich es ein bisschen präsentieren. Schau. Und dann hat man es im Schrank, manche heben es auf und dann nach 30 Jahren wird es wieder modern. Ja. Aber ich spreche jetzt nicht von einem Messi oder so. Ja. Versteht ihr, das ist jetzt nicht irgendwie, es geht jetzt nicht, wenn ich eine Analyse mache, um einen Vorwurf. Gell? Das ist einfach, die ganz unterschiedlichen Wirklichkeiten sind da und dann gibt es die zwei Gegenpole zur Hoffnung. Dann falle ich in Verzweiflung, das ist der erste Pol. Und die Folge meiner Verzweiflung ist die Gottesfrage, gibt es Gott wirklich? Warum lässt er denn jetzt das Leid zu? Das ist die Verzweiflung. Oder aber genau das Gegenteil, der zweite Gegenpol der Hoffnung, die Vermessenheit. Ja, die Hybris der Vermessenheit, und die haben wir heute noch und nöcher. Ich will, der Mensch produziert sich selbst. Der Mensch schafft den neuen Menschen und der Schöpfer kommt in irgendeine Schublade. Vermessenheit, Schöpfer sein wollen, selber machen wollen. Genau das haben wir heute auch in der Versuchungsgeschichte gehört. Der Teufel mahnt sich, das muss man sich mal geben. Ja? Der Teufel mahnt sich an, die Rolle Gottes einzunehmen und so versucht er Jesus. Er sagte zu ihm, all die Macht und die Herrlichkeit der Reiche will ich dir geben. Die gehören mir doch gar nicht. Das ist ja pure Lüge. Und das sagt er dem Sohn Gottes. Ich will dir die Reiche geben. Und wie antwortet der Sohn Gottes? Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen. Er ist Schöpfer, nicht du. Ja. Und dann kommt das dann, also damit mit dieser Hybris der Vermessenheit, der Schaffung unendlichen Lebens, da gehört dieser ganze Gesundheitskult dazu, dieser Schönheitswahn, ja, dass ich meine Lippen aufspreizen muss, um, was weißt du nicht, um Frau zu sein? Nicht verurteilt. Und dann geht man in einen Kreislauf der Hoffnungslosigkeit. Und der Ausweg, und genau darum geht es, jetzt kommt die Perspektive, jetzt kommt die Hoffnungsperspektive. In all dem ruft der Herr in seiner Kirche mit den Worten des Apostel Paulus uns wirklich zu einer Glaubensperspektive ein, auf, nämlich zur göttlichen Tugend der Hoffnung. Zur göttlichen Tugend der Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen, dann heißt es weiter, warum? Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Pilger der Hoffnung sollen wir werden, ruft uns Franziskus auf in seiner Bulle. Und dann sagt er, um eine lebendige Erfahrung der Liebe Gottes zu machen, um eine lebendige Erfahrung der Hoffnung zu machen. Es geht um die göttliche Tugend der Hoffnung. Und das möchte ich mit euch jetzt anschauen. Um diese Tugend. Das ist doch das Thema dieser ersten Fastenpredigt. Die göttliche Tugend der Hoffnung. Und um uns da einmal hineinzubegeben, das kann jetzt nur bruchstückhaft sein, möchte ich zu uns zunächst einmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt eine Tugend? Weil es geht ja um die göttliche Tugend der Hoffnung. Was ist denn eine Tugend? Der Katechismus sagt, die Tugend ist eine feste, beständige, also fest, beständige, verlässliche Neigung, das Gute zu tun. Und dann sagt er weiter, sie ermöglicht dem Menschen, nicht nur gute Taten zu vollbringen, sondern sein Bestes zu leisten. Mit allen Sinnen, riechen, schmecken, hören, reden, tasten, sehen, mit allen Sinnen und auch geistigen Kräften, mit Wille und Verstand, strebt der tugendhafte Mensch nach dem Guten. Er sucht es zu erreichen und er entscheidet sich dazu bei seinen konkreten Handlungen. Das ist, so formuliert es der Katechismus 1803, wer es nachlesen will, über diese Tugend. Und dann sagt er, es gibt diese rein menschlichen Tugenden, die eben durch mein freiwilliges Bemühen erworben werden. Und wenn es hier heißt, durch freiwilliges Bemühen, dann ist es mal zunächst mal eine Entscheidung, denn es ist freiwillig. Ich entsetze freiwillig die Entscheidung, das Gute zu tun. Und nicht, weil ich es muss. Und sie werden durch Bemühen erworben. Das heißt, eine Tugend fällt nicht vom Himmel. Eine Tugend muss ich tun. Ganz konkret, auch wenn es mich was kostet. Ein Bemühen, und ein Bemühen kostet Anstrengung. Entschiedenheit und Anstrengung. Und dann sagt der Katechismus, daraus erwächst allmählich eine feste, beständige Neigung in deinem Herzen. Das wächst, sodass du dann, wenn die Situation wiederkommt, ist diese Neigung da und du handelst schon ganz anders, weil sie gewachsen ist, versteht ihr? Deswegen wundern wir uns oft, dass wir nicht das Gute vollbringen können, weil nie was gewachsen ist. Und dann fallen wir und sagen, ich kann es ja eh nicht und was weiß denn ich. Und dann kriege ich noch einen Deckel drauf und dann lassen wir es wieder. Aber eine Tugend ist eine Neigung, eine Haltung. Wenn ein Mensch lernt, gelassen zu sein und das auch ins Werk setzt, ganz konkret, auch wenn er auswegslos in einer Situation ist und trotzdem, Herr, ich überlasse es dir, ich bin jetzt gelassen, du bist der Schöpfer, dann verspreche ich euch, dass diese Neigung wächst. Und bei einer anderen Situation werdet ihr schon gelassener reagieren. So wächst Tugend, menschliche Tugend. Und dann sagt er, diese Tugenden sind also Früchte, ne, diese Frucht, die daraus erwächst, und Keime des sittlich Guten. Weil das sittlich Gute ist dann wie eine Frucht in mir gewachsen. Und dann heißt es weiter, sie ordnen alle Kräfte im Menschen darauf hin, mit der göttlichen Liebe vereint zu werden. Und jetzt sind wir bei den göttlichen Tugenden. Jetzt sind wir bei den göttlichen Tugenden. Es gibt die menschlichen Tugenden und es gibt die göttlichen Tugenden. Hier sagt der Katechismus, dann gibt es die göttlichen Tugenden. Sie beziehen sich unmittelbar auf Gott und werden uns durch die Taufe geschenkt. Also direkt von Gott in deine und meine Seele eingegossen, geschenkt. Ja? Und was tun sie? Sie befähigen den Christen, in der Beziehung zu Gott zu leben. Also Gottes Beziehung. Durch diese göttlichen Tugend sind wir fähig zur Gottes Beziehung. Hätten wir die nicht, wären wir gar nicht fähig zur Gottes Beziehung. Und sie befähigen uns überhaupt erst, und jetzt kommt das Entscheidende, die menschlichen Tugenden leben zu können. Menschliche Tugenden allein für sich, werdet ihr die Erfahrung machen, das ist rein innerweltlich. Das Gute tun die Menschen in der Welt auch. Aber die Tugenden, die Christen zu tun haben, gehen über das noch hinaus, was das Gute in der Welt, wo die Menschen verzweifeln in der Welt. Wir können gelassen bleiben, obwohl neben uns eine Bombe niedergeht. Weil wir die Gewissheit haben, die übernatürliche Gewissheit, unser Bestes zu geben und uns allein auf den Herrn zu vertrauen, durch diese göttlichen Tugenden. Sie befähigen uns überhaupt erst, sagt der Katechismus, die menschlichen Tugenden leben zu können, als seine Kinder zu handeln, das Gute zu tun. Warum? Um in das ewige Leben zu kommen. Das ist die Perspektive. Sie sind also, dann sagt er, die göttlichen Tugenden, Grundlage, Wurzel, Seele sind sie und Kennzeichen sittlichen Handelns. Das heißt übersetzt, wenn du anfängst, sittlich gut zu handeln, über dein Maß vielleicht hinaus, vielleicht auch den zu lieben, den du hast plötzlich, ja, dann kannst du sicher sein, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass du auf dem guten Weg bist. Das bewirken die göttlichen Tugenden. Und so sagt der Katechismus, handelt ein Mensch so, dann darf er sicher sein, dass der Heilige Geist in ihm ist. Und Jesus sagt uns, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn du keine Früchte hast in deinem Glaubensleben, Früchte der Liebe, des Guten, des Wohlwollens, des Aushaltens, der Verlässlichkeit, der alle Tugenden, dann musst du dich fragen, ob Heiliger Geist noch in dir ist oder ob du dich nicht schon längst von Gott verabschiedet hast. Und diese drei göttlichen Tugenden, wir kennen sie, heißen Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, sagt Paulus, aber am größten unter ihnen ist die Liebe. Und die Hoffnung steht mittendrin. So könnte man auch sagen, die Hoffnung ist die kleine Schwester vom Glauben und von der Liebe. Ist das Bindeglied zwischen Glauben und Lieben. Die Hoffnungsperspektive, durch unseren Glauben die Hoffnung zu haben, ich werde so lieben können, wie der Herr geliebt hat. Und noch einmal, das könnt ihr nicht machen. Das ist uns geschenkt. Es ist schon da, durch die Taufe, in dir und mir. Und von daher ist es doch so, dass die Tugend der Hoffnung nie enttäuschen kann. Sie kann nicht enttäuschen. Wie soll sie denn enttäuschen, wenn sie in mir lebt? Denn sie gründet sich auf die Gewissheit, dass nichts und niemals uns jemals von der göttlichen Liebe trennen kann. Also wenn wir hoffnungslos sind, dann liegt das an uns. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi, sagt Paulus? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Doch in all dem tragen wir einen glänzenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel und Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und genau deshalb bricht die Hoffnung in Schwierigkeiten nicht zusammen. Sie gründet im Glauben und wird durch die Liebe genährt und sie ermöglicht es, im Leben weiterzugehen, auch wenn es gerade richtig schwer ist, ohne zu verzweifeln und ohne vermessen zu werden. Der heilige Augustinus schreibt dazu, niemand lebt, was für ein Leben auch immer er lebt, ohne diese drei Neigungen in der Seele des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Niemand. Und die zweite wesentliche Wurzel der Hoffnung liegt, dass wir uns nach dem Himmelreich, ich habe es am Anfang schon gesagt, nach dem ewigen Leben sehnen. In allen ist das grundgelegt. Du sehnst dich, ich sehne mich nach der Fülle. Ich sehne mich nach dem Gutsein. Ich sehne mich nach, endlich soll's einmal gut sein. Ja, ein Mensch, der viel stöhnt, an dem wird das deutlich. Der viel seufzt. Man hat manchmal Menschen, die seufzen. Oder vielleicht macht er das im Geheimen, in der Stille. Einfach, das ist immer ein Ausdruck. Herr, jetzt könnte es doch mal gut sein. Ja, aber das ist ein Seufzen des Heiligen Geistes, sagt Paulus. Denn wir wissen nicht, in welcher Weise wir oder in welcher rechten Weise wir beten können. Und der Geist Gottes seufzt in uns mit einem Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Das ist diese Sehnsucht. Also ist das Seufzen mal gar nichts Schlechtes. Ja, es sei denn, es ist jemand wirklich ein Pessimist und so und jedes Mal, oh, jetzt geht's schon wieder. Oh, das meine ich nicht. Sondern ein Seufzen ist aus der Liebe, kommt aus der Haltung der Sehnsucht, der Offenheit nach dem Himmel. Das ist Hoffnung. Das ist die Perspektive nach dem ewigen Leben. Ja, und deswegen sagt der Hebräerbrief, lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Gott ist der Treue. Er verheißt euch ewiges Leben und das schenkt er. Punkt. Glaube ich daran? Hoffe ich darauf? Habe ich eine Liebe? Entwickle ich eine Liebe danach? Zusammenfassend kann gesagt werden aus dem Katechismus 1817, die göttliche Tugend der Hoffnung nimmt in sich die Hoffnungen auf, die das Handeln des Menschen beseligen. Die Hoffnung läutert meine Handlungen, korrigiert uns nach dem sittlich Guten, um sie auf das Himmelreich auszurichten. Dann, die Hoffnung bewahrt uns vor Entmutigung, Resignation, Verzweiflung. Sie gibt uns Halt, wenn wir einsam sind, wenn wir uns verlassen vorkommen. Sie macht das Herz weit. In der Erwartung der ewigen Seligkeit. Dann sagt der Katechismus, der Schwung, der Motor, den die Hoffnung verleiht, dieser Schwung bewahrt uns vor Selbstzucht, dass wir nur um uns kreisen und auf unserem Stuhl hocken und keine Perspektive mehr haben. Das sind meine Worte. Und führt zum Glück christlicher Liebe. Und wer die Erfahrung der Liebe gemacht hat, die sich gibt, ist froh. Immer dann, wenn ich Liebe gebe, merke ich, das tut gut und sie kommt zurück. Und wenn sie nicht zurückkommt, habe ich sie trotzdem gegeben und sie steht, weil das vor Gott Bestand hat. Schließen möchte ich mit den Worten der heiligen Therese vom Kinde Jesu. Hoffe, meine Seele, hoffe, du weißt nicht den Tag und die Stunde. Wache aufmerksam. Alles geht rasch vorbei, obwohl deine Ungeduld das, was sicher ist, zweifelhaft und eine recht kurze Zeit lang macht. Eine recht kurze Zeit lang macht, so. Denk daran, je mehr du kämpfst, desto mehr wirst du deine Liebe zu Gott beweisen. Und desto mehr wirst du dich eines Tages mit deinem Geliebten freuen, in einem Glück und einem Entzücken, die nie enden können. Amen.